in der Weihnachtszeit ist einfach auf alles Glitzer drauf gestreut. Das ist total schön, mhm. aber führt eben auch zu so einer Erwartung, dass ich das auch fühlen muss, mhm. dieses Glitzer die ganze Zeit. Und was ist eigentlich, wenn ich Glitzer nicht mag? Bin ich dann falsch? Wenn Onkel Tom quasi jedes Jahr wieder fragt, und wie läuft's auf dem Job, dann ist dem gar nicht bewusst, in was für ein Wespennest der möglicherweise sticht, ja. sondern es ist häufig, glaube ich, einfach dieses, man kennt sich eigentlich gar nicht mehr so gut, dann ist das die erste Frage. Es ist einfach so, dass wir als Kinder schon geprägt damit aufwachsen, dass das die schönste Zeit im Jahr sein muss. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, dass es für viele dann kriselt zu Weihnachten, ja. weil da so viel Erwartung hinter ist und einem so schmerzlich bewusst ist, wenn es nicht so ist. Ja. So schön und so toll und die ganze Familie hat sich lieb.
Work Exposed, der Podcast für weniger Bullshit und mehr Real Talk im Jobleben. Wenn du am Anfang deiner Karriere stehst und dir manchmal so denkst, boah, ich habe eigentlich gar nicht so den Plan von dem, was ich hier mache, dann willkommen im Club. Ich bin Fredi, mir ging es ganz genauso und das ist der Grund, warum wir hier in diesem Podcast mit Expertinnen aus der Arbeitswelt sprechen, den Status quo mal hinterfragen und all das klären, was du nicht mal eben googeln kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und auch besonderen Folge von Work Exposed. Wenn ihr uns nicht nur zuhört, sondern auch zuschaut, dann werdet ihr schon ein bisschen an der Dekoration erkennen, dass das hier der erste Teil unserer Doppel-Weihnachtsfolge ist. Und es ist auch eine besondere Folge, weil ihr heute nur mich hören werdet als Host. Und zwar ist unser Lukas, mein Co-Host, den ihr sonst hier auch hört, leider krank. An dieser Stelle auch gute Besserung an dich, Lukas. Ich versuche natürlich, die Fußstapfen heute so gut es geht auszufüllen. Es wird mir, glaube ich, aber auch ein leichtes sein, heute diese Folge trotzdem alleine zu gestalten, denn ich habe einen ganz tollen Gast heute bei mir im Studio, eine ganz tolle Frau. Sie ist Familientherapeutin, Psychologin und Geschäftsführerin der Perlentaucher GmbH. Das ist eine Praxisgemeinschaft für Familientherapie hier in Hamburg mit 7 verschiedenen Praxen. Und genau, ich würde einfach sagen an dieser Stelle, Nicola Bengsch, schön, dass du da bist und dir heute Zeit nimmst in der stressigen Vorweihnachtszeit.
Lieben Dank, ich freue mich da zu sein und freue mich auf unser Gespräch.
Nicola, ihr leistet ja ganz, ganz wichtige Arbeit in euren Praxen. Ihr seid ein freier Träger der Jugendhilfe und bietet eben in euren Praxen verschiedene Formen der Therapien an für Familien, die eben irgendwelchen Herausforderungen gegenüberstehen. Magst du vielleicht mal ganz kurz ein bisschen für die ZuhörerInnen erklären, was das genau bedeutet, was ihr eigentlich macht bei euch?
Gerne. Also im Grunde ist es so, dass die Krankenkassen ja dafür zuständig sind, Therapie anzubieten für Individuen, die Belastungen erleben und eine kassenfinanzierte Therapie machen möchten. Sowohl für Kinder und Jugendliche als auch für Erwachsene funktioniert das so. Und bei der ganzen Familie, in die eine Belastung hereingekommen ist von außen und die Unterstützung benötigt, ist das Jugendamt quasi der Kostenträger und diejenigen, die sich damit befassen und den Familien Hilfe anbieten. Und somit ist es so, dass jede Familie in Deutschland einen Rechtsanspruch hat, eine Hilfe zur Erziehung bei ihrem örtlichen Jugendamt zu beantragen. Und dann, wenn dieser Bedarf festgestellt wird durch den zuständigen Sachbearbeiter, Sachbearbeiterin, dann auch bei einem Träger diese Hilfe bekommen kann. Und wir sind einer dieser Träger, die das anbieten.
Okay, super. Ich höre jetzt auch schon wieder raus, wir haben dich genau richtig angefragt, denn du bist quasi wie gemacht für unser Thema, was wir besprechen wollen. Denn wir alle kennen das ja an Weihnachten. Das ist eine Zeit, auf die man sich irgendwie sehr freut. Gleichzeitig eine Zeit, die auch oft mit Stress einhergeht und mit emotionalen Herausforderungen. Es gibt Termine zu organisieren, Besorgungen zu machen, ganz viel mitzudenken. Und dann gibt es natürlich auch die Feiertage, wo die Familie aufeinander trifft und wo man irgendwie das Gefühl hat, vielleicht sieht man einige Leute auch nur ein paar Mal im Jahr und irgendwie führt man sehr schnell wieder dieselben Smalltalk-Gespräche und hat manchmal auch den Eindruck, es ist ein bisschen wie so ein Performance-Gespräch zum Ende des Jahres, wenn dann der Onkel, die Tante, Oma, Opa wieder fragen, und was macht der Job und wie läuft das Studium? Und genau, darüber wollen wir heute eigentlich sprechen, warum uns diese Art von Gesprächen oft auch sehr triggert und sehr emotional wird, wie wir in solchen Momenten auch verhindern können, dass wir irgendwie in alte Muster rutschen, in alte Rollen rutschen und dass wir vor allem auch, wenn wir irgendwie eine Grenze empfinden, wie wir die irgendwie gut kommunizieren können. Mhm. Und genau, uns auch treu bleiben vor allem, ne, und unsere Grenzen kommunizieren und gleichzeitig eben diese Festtagsstimmung nicht ruinieren. Das ist natürlich auch ein Anliegen. Insofern würde ich sagen, wir starten mit unserer Exposer-Frage. Mhm. Unsere Zuhörenden kennen das schon. Das ist so eine Frage, die wir am Anfang gerne mal stellen, um dich auch persönlich einen Tick besser kennenzulernen. Hat natürlich trotzdem einen Themenbezug. Und zwar würde mich mal interessieren, du als Psychologin ja auch, gibt es Weihnachtstraditionen in deiner Familie, die du am liebsten eigentlich abschaffen würdest?
Weihnachtstradition weiß ich gar nicht. Ich bin Traditionsmensch. Ich habe bis tief in die 20er hinein immer noch meine Eltern irgendwie belagert, dass wir doch alle unsere Stiefel in den Kamin stellen und immer wieder die gleiche Nikolaustradition fortführen wie früher. Das heißt, da gibt es nichts, wo ich sagen würde, das möchte ich per se abstellen oder abschaffen. Was aber schon so ist, dass ich in den letzten Jahren vermehrt darum gebeten habe, dass wir die Zusammenkünfte an den Adventswochenenden separat und kleiner halten. Also meine Familie ist sowieso schon nicht sehr groß und da kommen an den Adventswochenenden klassischerweise dann Mama und Papa von mir, meine Schwester mit ihrer Familie, Mann und Tochter und meine Großmutter zusammen und mein Mann und ich. Und da merkt man schon, das sind zu viele Parteien, als dass wir das gut hinbekommen, dass alle irgendwie ihre Themen platzieren können, dass man sich nicht gegeneinander triggert. Und deswegen ja, ist das tatsächlich so, dass ich diese Gesamtzusammenkünfte versuche abzuschaffen oder seltener zu
Ist
halten.
auch ein Punkt, über den wir, glaube ich, heute an einigen Stellen nochmal sprechen werden. Genau das, was du gerade ansprichst, mit verschiedenen Parteien, die zusammenkommen. Ich würde sagen, wir starten mal in das Thema rein. Ich habe viele Fragen mitgebracht. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Wir haben ja begrenzt Zeit, aber wir versuchen jetzt einfach mal, uns da durchzuwursteln. Ich habe es eben schon gesagt, jeder kennt diese Situation, dass bestimmt auch immer gut gemeinte Fragen kommen. Karriere ist ja auch ein Thema, über das man viel und gerne spricht, gerade mit Menschen, die man jetzt nicht so oft sieht. Ist aber ja auch eine Frage, ist das an Weihnachten so richtig platziert? Dieses und was macht der Job, dass man auch gerne mal eine ungefragte Meinung dazu bekommt, eine Bewertung von jemandem, der meint, ich habe jetzt 30 Jahre Berufserfahrung, ich sage dir mal, wie wir das so gemacht haben. Das kann sich ja schnell ein bisschen zu viel anfühlen, ein bisschen zu nah anfühlen, ein bisschen, ich will das vielleicht gar nicht an Weihnachten. Aus psychologischer Perspektive würde mich mal zum Einstieg interessieren, warum ist Weihnachten in vielen Familien denn gerade in Bezug auf diese Themen so ein krasses Pulverfass?
Ich glaube, da gibt es verschiedene Antworten oder verschiedene Aspekte, die sich zusammentreffen. Also erstmal passt das mit dem, was wir gerade schon besprochen haben, dass überhaupt an Weihnachten viele Leute zusammenkommen, die sich sonst in der Konstellation gar nicht sehen oder nur einmal im Jahr sehen. Und dann ist, glaube ich, sobald Kinder das Haus verlassen haben und erwachsen geworden sind, dass so das erste und vielleicht aus Sicht der Erwachsenen oder älteren Erwachsenen, Elterngeneration schon fast das unverfänglichste Thema, weil sie ihre Kinder, ihre Nichten und Neffen ja gar nicht mehr so gut kennen. Das machen wir uns, glaube ich, manchmal gar nicht bewusst, dass wenn wir das Elternhaus verlassen, wir ja 340 Tage im Jahr, vielleicht bei einigen mehr, bei anderen weniger, ohne unsere Eltern leben und die gar nicht die ganze Zeit wissen, was bei uns los ist. Und dann ist quasi auf die rudimentären Säulen des Lebens zu gehen, nämlich Freunde, Beziehung, Arbeit, Job, vielleicht dann auch noch Hobby, sind erstmal die unverfänglichsten Themen, die, glaube ich, den meisten auch so einfallen. Und das ist häufig gar nicht so so gemeint, glaube ich, so triggernd und herausfordernd, wie das auf der anderen Seite ankommt. Ne? So, wenn Onkel Tom quasi jedes Jahr wieder fragt, und wie läuft's auf dem Job, dann ist dem gar nicht bewusst, in was für ein Wespennest er möglicherweise sticht, sondern es ist häufig, glaube ich, einfach dieses, man kennt sich eigentlich gar nicht mehr so gut, dann ist das die erste Frage. Also wir erleben das ja auch, wenn wir selber irgendwo neu sind und andere Erwachsene kennenlernen. Worüber spricht man? Was machst du beruflich? Ne, das ist das allererste, was uns einfällt, und das ergibt ja auch Sinn. Wir verbringen alle so viel Zeit auf der Arbeit unter der Woche. Ist das das Hauptding, was uns antreibt und wo wir Erfahrungen machen? Und ich glaube, sich das schon mal zu vergegenwärtigen, dass wenn Onkel Tom diese Frage stellt, der dich vielleicht gar nicht aufs Glatteis führen will, das hilft vielleicht schon, dass man nicht direkt irgendwie Herzrasen entwickelt und dann vielleicht aber auch sich traut, Onkel Tom zu sagen, weißt du, darüber mag ich heute gar nicht sprechen. Ich wollte dir eigentlich mal von meinem neuen Hobby erzählen. Ich spiele jetzt nämlich Schach in meiner Freizeit oder wie auch immer.
Ja, das kann ich sehr nachvollziehen. Also ich glaube, dieses Smalltalk-Thema, wie du sagst, es ist so der erste Gedanke, der einem eben oft kommt, ne? Weil es ein unverfängliches oder scheint erstmal ein unverfängliches Thema zu sein, wo man einfach wieder anknüpfen kann und wo man auch schnell einen Bezug wahrscheinlich zu herstellen kann im Gespräch,
Total.
ne? Familie prägt ja auch ganz doll unsere Karrierevorstellung, oder? Ist das auch ein Thema, warum es emotional so triggernd ist, dass wir ja irgendwie auch aus einem Umfeld kommen, wo wir eine gewisse Form von Leistung irgendwie erlernt haben?
Ganz bestimmt. Und es ist ja so, dass wenn wir auf die Welt kommen, wir alles, was wir in den ersten Jahren lernen, ganz rudimentär von unseren Eltern mitnehmen. Ne? Die sind die Ersten, die uns Feedback darauf geben, das hast du gut gemacht, ich bin stolz auf dich. Mhm. Oder auch, ah, das mit der Wut, das darfst du jetzt nochmal lernen, die ein bisschen anders zu verpacken. Wir kriegen auf alles, was wir tun, Feedback, wenn wir in die Welt kommen und insbesondere eben von unseren Eltern, weil das die Ersten sind, die insbesondere in den ersten Jahren super prägend sind und uns eben auch ihre Idee von Schwarz und Weiß, was ist richtig und falsch, was tut man, was tut man nicht, gesellschaftliche Regeln beibringen. Und ich glaube, das ist auch genau der Punkt, warum uns das so wichtig ist, von unseren Eltern auch als Erwachsene immer noch positives Feedback zu bekommen, weil wir das einfach in unserer Kindheit erlernt haben, dass wenn ich da positives Feedback bekomme, dann bin ich richtig. Das gibt uns so einen ganz rudimentären Sinn von Sicherheit. Wenn Mama und Papa abgesegnet haben, du machst das gut, dann ist es auch gut, weil wir das eben so früh lernen.
Ja, da hängt sehr viel Beruhigung ja auch von ab. Vielleicht gerade in Zeiten, wo ich eigentlich unsicher bin, wenn ich dann das Gefühl habe, ich werde irgendwie jetzt gerade auf angesprochen, bin vielleicht selbst unsicher, kriege dann auch noch einen Rat, der mich zusätzlich verunsichert. Ich habe das Gefühl, ach guck mal, Mama denkt, ich bin nicht auf dem richtigen Weg. Ist das wahrscheinlich auch nochmal zusätzlich emotional in dem Moment, weswegen ich vielleicht auch entsprechend reagiere, ne? Gerade an Weihnachten.
Absolut, genau, weil sie mich ja in die Frage drängt, die ich vielleicht vorher gar nicht hatte, ist das alles richtig? Wenn ihr Feedback negativ ist und die andere Seite aber auch, Mama findet es nicht gut, was ich mache. Mama ist nicht stolz auf mich. Und wir haben eben so rudimentär gelernt, dass es gut ist, wenn Mama stolz ist. Und deshalb kann das ganz unreflektiert erstmal Schmerz bei uns auslösen, weil es das innere Kind in uns anspricht. Also die Teile, die eigentlich immer noch die gleichen Wünsche und Ziele verfolgen, die unser kindliches Ich verfolgt hat und die noch nicht so ganz erwachsen geworden sind, was im Grunde jeder von uns in sich trägt.
Ja, ich habe mir in Vorbereitung auch mal ein bisschen Zahlen angeguckt. Das machen wir immer ganz gern, dass man auch noch mal so, ich sag mal, quantitativ was reingeben kann, weil viele von uns haben ja ein Gefühl dazu. Aber wie ist es eigentlich in der Gesellschaft, wie wird das wieder gespiegelt? Statista hat eine Umfrage gemacht 2023 und da haben ganze 25% der Befragten angegeben, dass sie das so empfinden, dass mit Weihnachten zu viele Erwartungen generell verbunden sind. 15% sogar gesagt, Weihnachten ist für sie wirklich purer Stress. Und eine Forsa-Umfrage aus demselben Jahr hat sich damit beschäftigt, was das eigentlich für Folgen für Betroffene hat. Und da haben eben unfassbar viele von stressbedingten Beschwerden gesprochen, wie Unruhe, Schlafprobleme, Verspannung, Migräne. Also, dass sich das sogar dann in körperlichen Symptomen geäußert hat. Du hast jetzt eben schon erklärt, warum es bei diesem Karrierethema gerade an Weihnachten immer schwierig ist. Warum ist Weihnachten denn aber auch generell so schwierig für uns emotional manchmal? Warum kochen da auch oft in Gesprächen sofort Emotionen über? Woran liegt das?
Ich glaube, das ist auch so, dass wir seit unserer frühesten Kindheit hier in der westlichen Welt, in der christlich geprägten Welt lernen, dass Weihnachten der Moment im Jahr ist, wo wir Nächstenliebe betreiben sollen, wo wir uns wieder besinnen auf das, was wichtig ist. Aber was ist überhaupt wichtig? Wenn ich ein junger Mensch bin, bin ich die ganze Zeit damit beschäftigt, das rauszufinden. Und jetzt gibt es irgendwie von außen vordiktiert eine Zeit, in der ich das besonders tun soll. Das löst ja nochmal Stress aus. Ja. Und dann ist es so, dass in der Weihnachtszeit ist einfach auf alles Glitzer drauf gestreut von draußen. Ne, du siehst das ganz plakativ, wenn jetzt, wenn es nachher dunkel ist, wenn wir hier rauskommen, eventuell schon, dann werden wir hier überall bunte und weiße Lichter blitzern sehen. Das ist total schön, aber führt eben auch zu so einer Erwartung, dass ich das auch fühlen muss, dieses Glitzer die ganze Zeit. Und was ist eigentlich, wenn ich Glitzer nicht mag? Bin ich dann falsch? Oder darf ich auch einfach sagen, ich bin der Weihnachtsmuffel und brauche das eigentlich alles nicht, weil das Druck bei mir auslöst? Ja, natürlich darf ich das. Und das Schöne ist ja, dass uns auch da jetzt irgendwie kreative Köpfe schon so tolle Sachen wie den Grinch-Film gebracht haben, der das thematisiert, dass ich auch ein Weihnachtsgrinch sein darf. Und dann für mich gucken kann, wie viel von dem Positiven ich gerade reinlassen und zulassen möchte. Aber ich glaube, dass das immer noch gesellschaftlich nicht viel akzeptiert ist. Also wenn jemand irgendwo hinkommt in eine neue Gruppe und das Gespräch kommt auf Weihnachten und der sagt, oh, Weihnachten ist gar nicht so mein Ding, dann atmen alle erstmal scharf ein. Wie, Weihnachten ist nicht dein Ding? Wir haben alle Weihnachtspullis und wir lieben Chai Latte und gehen auf den Weihnachtsmarkt und du nicht. Ne, das ist einfach so, dass wir als Kinder schon geprägt damit aufwachsen, dass das die schönste Zeit im Jahr sein muss. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, dass es für viele dann kriselt zu Weihnachten, weil da so viel Erwartung hinter ist und einem so schmerzlich bewusst ist, wenn es nicht so ist. Ja. So schön und so toll und die ganze Familie hat sich lieb und so.
Wir haben jetzt eben schon drüber gesprochen, warum es gerade von Mama, Papa, Elternseite schwierig ist, Feedback zu kriegen auf den eigenen Job. Mich würde diese Generationenfrage auch nochmal interessieren. Auch da hatte ich nochmal Studien angeguckt. Eine Slack-Studie hat gezeigt, bei Generationskonflikten wird zum Beispiel der Gen Z nachgesagt, dass sie zu viele individuelle Anpassungen vom Arbeitgeber erwarten. Den Millennials wird nachgesagt, dass sie zu kritisch sind. Und den Babyboomern wird nachgesagt, dass sie Angst vor Neuem haben. Mhm. Also es gibt ja dann doch immer wieder diese Klischees. Und man hat ja schon an Weihnachten auch den Eindruck, dass das sich manchmal bestätigt. Mir kommt nämlich jetzt so in den Kopf, ich habe ja selber was mit Medien studiert und habe in meinem Bachelor Germanistik gemacht und mir oft bei solchen Zusammenkünften eben anhören müssen, ach, und damit kann man Geld verdienen. Und als ich dann in die Medien gegangen bin, auch so Kommentare wie, ich bin ja erstaunt, dass man damit heutzutage Geld verdienen kann. Wir haben ja noch was Richtiges gemacht früher. Also das schwang da für mich immer so ein bisschen mit. Wie würdest du sagen, kann man denn mit dieser Kritik, die oft ja zwischen Generationen auch entsteht oder auch ein gewisses Maß an Unverständnis vielleicht für moderne Karrierewege, wie kann man da an Weihnachten gut mit umgehen?
Ich würde, glaube ich, als Tipp mitgeben, gar nicht so viel selber in Bewertung zu gehen. Also auch wenn ich feststelle, oh, das verletzt mich jetzt, was der andere sagt, dass ich gar nichts entgegensetze, um in so ein Streitgespräch dann reinzugehen, sondern eher einfach mal mitteile, was da ist, weil ich damit quasi dann auch mein Gegenüber irritiere und dann aber vielleicht zu einem echten Gespräch komme, wenn ich sage, oh, das verletzt mich, wenn du sowas sagst. Ne? Wenn du quasi herausstellst, dass zu deiner Zeit man mit meinem Job noch kein Geld verdienen konnte und es deswegen nicht so wertig angesehen wurde, dann verletzt mich das, weil das ist ja das, wofür ich mich entschieden habe. Oder man könnte hingehen und einfach nachfragen, oh, das ist ja spannend, dass du das für nicht so wertig empfindest, warum denn nicht? Ja. Oder was wäre denn was Richtiges, wenn du sagst, man kann ja nur mit was Richtigem Geld verdienen, was wäre denn was Richtiges und warum ist das für dich richtig? Und dann kann man da vielleicht ein neues Gespräch führen, wo man sich dann auch begegnet und austauschen kann und ist nicht so in diesem Schlagabtausch von, doch, das ist aber was Tolles und dieses ganze nur akademische, alle müssen Ärzte sein, das ist halt Babyboomer-Talk. kann man so machen, wenn man streitlustig ist. Ich würde auch gar nicht per se sagen, das ist falsch, aber wenn man gerne was Neues reinbringen möchte, dann wäre das vielleicht eine Idee, einfach nachzufragen, warum ist das so für dich?
Wie würdest du denn sagen, worauf müsste man jetzt so aus deiner familientherapeutischen Perspektive achten, damit das eben dann nicht diese Weihnachtsstimmung ruiniert? Also gibt es da Formulierungstipps? Kann ich mir irgendwelche Kommunikationstipps vorher sozusagen ein bisschen abspeichern für solche Situationen, damit ich das dann auch gut managen kann, das Gespräch in dem Moment?
Ich glaube, dass das wahrscheinlich lange passieren oder ein Stück weit passieren müsste, bevor diese Gespräche stattfinden, dass ich bei mir selber Prep betreibe, so Self-Care-Prep und mir einfach schon mal überlege, okay, welche Fragen könnten heute kommen, wie möchte ich darauf antworten, welche möchte ich auch einfach abtun und mit welchen Floskeln könnte ich das tun. Das könnte ja genauso was sein wie, ach weißt du, wir haben schon so oft über meinen Job geredet, ich würde eben heute gerne mal über mein Hobby sprechen oder was ist eigentlich bei dir so los, Onkel Tom? Es könnte aber auch tatsächlich eine Unterbrechung sein von, oh, ich habe gehört, Mama braucht Hilfe in der Küche, ich bin gleich wieder zurück. So, um einfach eine Unterbrechung für sich selber quasi schaffen zu können, wo man dann einmal runterfahren darf und dann zurückkommt und dann vielleicht das Richtige sagen kann, was man gar nicht schafft in dem Moment. Und ansonsten würde es so, ich hatte Prep-Work gerade gesagt, ich krieg's gerade nicht so gut über die Lippen. Es gibt eine ganze Reihe an Techniken, die man vorher quasi für sich machen könnte. Ich hatte das innere Kind ja vorhin schon mal angesprochen, diese Anteile von uns, die noch klein geblieben sind und die sich manchmal melden, wenn wir Erfahrungen machen, die sie an etwas von früher erinnern, wo sie irgendwie eine Verletzung hatten. Und ich kann mich ganz gut auf so belastende Sachen vorbereiten, indem ich einfach einmal in den Spiegel schaue und mit meiner inneren Kleinen, so heißt die bei mir. Ihr könntet ihr aber alle den Namen geben, ihr oder ihm, wie ihr möchtet. Es könnte auch der Tom sein oder die Phyllis oder das kleine Rote, wie auch immer ihr das benennen möchtet. Und dann in den Spiegel schauen und sagen, hey Kleine, ich weiß, dass das für dich heute herausfordernd wird, aber ich als Erwachsene, ich habe schon ein paar solcher Herausforderungen gemeistert, ich kann das. Und ich nehme dich jetzt an der Hand und wir machen das zusammen. Und wenn ich dann quasi merke, so, oh, mein Puls steigt jetzt schon, da die Kleine wird wieder angetriggert, dann kann ich da in dem Moment nochmal so einen inneren Dialog mit mir halten und sagen, hey, ich kenne das, ich weiß, wo das
Okay.
herkommt.
Ja.
Kleine, du meldest dich wieder, aber ich brauche das gar nicht.
So ein bisschen
Dankeschön.
wie die große Schwester, die sagt, ist alles gut.
Genau.
Wir managen das hier zusammen. Okay. Wir haben jetzt viel über ich werde von anderen Generationen, Eltern, Familienmitgliedern in meinem Karriereweg bewertet gesprochen. Es gibt ja nun auch die Situation, von der, glaube ich, viele Respekt haben an Weihnachten. Es kommen auch Gleichaltrige dazu, die vielleicht ein Stück weiter sind, die vielleicht, was du auch gerade schon meintest, im Auge der Babyboomer den besseren, wertigeren Job haben und dann kommen Vergleiche zustande. Deine Cousine macht ja das und das, wäre das nicht auch was für dich? Wie gehe ich denn mit solchen Vergleichen gut um, wo ich das Gefühl habe, das triggert mich auch gerade, das verletzt mich vielleicht? Wie kann ich das gut im Gespräch ansprechen?
Also ein Stück weit, wenn ich das quasi, wenn ich das kann und mir das zutraue, wäre das wieder die gleiche Antwort, das einfach mitzuteilen, dass ich merke, dass mich das unter Stress setzt. Und dann einfach mal schauen, was der andere sagt, weil ich dann ja quasi den Ball beim anderen lasse, darauf zu reagieren. Und dann kann ich wieder auf das reagieren, was von da kommt. Und wir sind in einem anderen Dialog. Ansonsten wäre auch weiter für mich eine Strategie, da einfach versuchen nachzufragen, aha, warum glaubst du denn, dass das was für mich wäre? Ich habe mich ja bisher so und so kennengelernt. Ich bin super kreativ, ich komme gut mit Menschen in Kontakt, deswegen habe ich mir einen Job gesucht, der kreativ und menschenbezogen ist und ich sehe mich jetzt eher nicht so im stillen Kämmerlein Zahlen pushen. Und kann dann vielleicht eben auch darüber in den Dialog gehen mit meinem Gegenüber, mein Onkel, meine Tante, meine Mama. Genau, und ansonsten ist, glaube ich, wäre mein Tipp einfach auch da, auf sich gut auf die Körperfunktion zu hören. Also immer, wenn ich merke, ich bin erregt, mein Puls geht irgendwie höher, das geht mir nahe, dann bin ich ja in dem Moment nicht mehr so steuerungsfähig und kann wahrscheinlich gar nicht so entspannt antworten darauf, wie ich eigentlich möchte. Dann immer eine Unterbrechung hervorrufen. Oh, ich muss ganz dringend auf Toilette, ich komme gleich wieder.
Okay.
Ne, ich glaube, Mama braucht Hilfe in der Küche. Ich gehe da mal kurz hin, dann können wir das gleich weiter besprechen. Und dann irgendwo tief durchatmen, mit der inneren Kleinen sprechen oder sagen, hey, die haben ja ihre eigenen Erfahrungen im Leben gemacht, deswegen bewerten die meinen Job so, aber ich weiß ja, dass es anders ist. Und dann nach der Unterbrechung zurückkommen und ein entspannteres Gespräch dann führen können.
Okay.
Und ich glaube, das hat natürlich dann aber auch noch viel damit zu tun, ob ich selber mir glaube, dass mein Job genauso wichtig ist oder gut zu mir passt und somit für mich genauso wertig ist wie der hochtrabende Job meiner Cousine.
Okay, das ist das,
Ne?
was du meintest mit, man muss auch sicherlich vorher ein bisschen Arbeit bei sich selber leisten,
Ja,
erstmal, ne, um
total.
gestärkt da reinzugehen und mit Selbstbewusstsein da reinzugehen.
Weil wenn ich mir quasi als mit meinen Erwachsenenanteilen ganz sicher bin, dass das für mich das Richtige ist, dann muss mich das natürlich auch nicht so triggern, dass jemand
Ja.
anderes sagt, oh, das ist irgendwie wertiger, was sie macht. Und tatsächlich eher im Gegenteil kann ich dann vielleicht Ressource für mich darin sehen, dass ich mir erlauben kann, etwas zu machen, was vielleicht schlechter bezahlt ist oder nicht so angesehen, weil ich schon weiß, dass mir das gut tut. Ich weiß nicht, wie tief in diesem Szenario wir quasi die Cousine kennen würden, aber es kann ja sehr gut sein, dass die Cousine den Job macht, den ihre Eltern für sie vorgesehen haben und sie eigentlich auch viel lieber freischaffende Künstlerin geworden wäre. Das
Ja.
weiß ich nicht. Aber ich kann mich vielleicht darauf besinnen, dass ich jetzt mich getraut habe, was zu machen, was mir Spaß macht.
Was mich in solchen Situationen dann nochmal interessieren würde, du hast jetzt schon gesprochen von Strategien, ich ziehe mich mal raus, ich atme mal durch, ich spreche nochmal zu meinem inneren Kind. Gibt es dann auch andere Kommunikationsmodelle, irgendwie aus deiner Arbeit, vielleicht auch als Familientherapeutin, wo du sagst, das ist nochmal so ein gutes theoretisches Wissen, das kann ich mitnehmen, um mich auch so objektiv wahrzunehmen in so einer Gesprächssituation und gar nicht so sehr nur in das Gefühl zu gehen?
Ja, ich würde, glaube ich, also es gibt viele Modelle. Ich würde mal ganz basal auf das Kommunikationsmodell von Schulz von Thun zurückgreifen. Die vier Ohren und vier Wahrheiten kennen die meisten von euch wahrscheinlich schon, was einfach auf der Idee fußt, dass Wahrheit nichts Reelles ist und es auch nicht eine Realität gibt, sondern unsere Idee von was ist wahr und was ist richtig, ganz doll geprägt ist von unseren Erfahrungen im Leben, von den frühkindlichen Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und dass, wenn du eine Aussage tätigst und vier Leute dir zuhören, die vier Leute anders auffassen können. Und wenn ich das weiß, dann kann ich das in meinen Dialogen mit den Verwandten berücksichtigen, dass das, was ich sage, bei denen sehr unterschiedlich ankommen kann oder sehr unterschiedlich bewertet und dass es mich deswegen auch nicht verletzen muss, weil sie einfach eine andere Konnotation dazu haben anhand von ihren Erfahrungen als ich jetzt.
Okay.
Ne, und dass ihre Bewertung müssen und sollten mich eigentlich nicht verletzen, weil die haben Erfahrungen gemacht im Leben, die zu diesen Bewertungen geführt haben. Das ist auch fein. Und ich darf aber andere haben.
Hast du da ein Beispiel? Also ich kenne das Modell auch. Mir kommen da jetzt so Gedanken wie beispielsweise dieser Satz, ach, ich bin ja überrascht, dass man damit heute Geld verdienen kann. Den könnte man ja unterschiedlich verstehen. Das eine könnte ja wahrscheinlich dieses Sachliche sein. Mich überrascht das einfach tatsächlich. Vielleicht verstehe ich es aber in dem Moment als persönlichen Angriff. Sowas ist wahrscheinlich gemeint, ne? Oder hast du da nochmal so eine...
Absolut, genau. Wenn ich selber quasi schon die Erfahrung gemacht habe, dass vielleicht meine Eltern, was in der Babyboomer-Generation häufig ist, so kognitiv erlernte Dinge und Wissen, also Studiengänge, die viel Wissen erfordern, was man sich aneignet, wie Jura zum Beispiel, dass es in der Generation häufig höher bewertet wird, dann würde ich diese Frage einfach bewertend oder anklagend hören, dass oh, das überrascht mich, dass man damit Geld verdienen kann, damit mit sowas Kreativem oder sowas, was wenig Wissen, wenig Studium, wenig Vorerfahrung vielleicht erfordert, weniger im Vergleich zu eben zum Beispiel einem Jurastudium. Wenn ich mit dieser Erfahrung, dass meine Eltern das so sehen, da reingehe und in diese Frage, dann höre ich das so. Aber es kann tatsächlich gewesen sein, so wie du sagst, dass Tante Elsa einfach sagt, oh, das finde ich aber spannend, dass man mit sowas jetzt heutzutage Geld verdienen kann. Und was sie vielleicht meint, ist, erzähl mir doch mal, wie genau wird da Geld generiert? Und hat aber vielleicht auch nicht die Rhetorik-Skills in dem Moment, das so zu formulieren.
Ja.
Und dann würde eben genau helfen, dass ich einmal nachfrage, ach, was meinst du denn jetzt damit? Wolltest du, dass ich dir erkläre, wie ich damit Geld verdiene? Oder war das als Bewertung gemeint?
Letzte Frage. Wir haben jetzt viel aus der jüngeren Perspektive gegenüber älteren Generationen drauf geguckt. Ich denke, es hören auch einige zu, wahrscheinlich die sich vielleicht am anderen Ende empfinden und das Gefühl haben, gut, ich führe solche Gespräche und ich stelle genau diese Fragen manchmal. Wie entwickle ich ein Gefühl dafür, dass mein Rat, den ich geben möchte, gerade irgendwie passt oder nicht passt? Hast du da nochmal vielleicht einen Tipp für die, die sagen, ich möchte meinen Sensus irgendwie dafür entwickeln?
Ich glaube, der erste Tipp wäre, mehr auf Körpersprache und Körper zu achten meines Gegenübers, weil ich, gerade wenn ich in dieser vielleicht mehr seniorigen Position bin, davon ausgehen muss, dass mein Gegenüber auch rhetorisch noch gar nicht so stark ist, dass es mir genau sagen kann, was es gerade fühlt. Das heißt, ich muss vielleicht mehr in den Zwischenzeilen lesen und darf einmal schauen, wie sind die Schultern, hängen die ganz locker oder sind die irgendwie bis unter die Ohren gezogen?
Ja.
Ist da jemand in Anspannung, wenn man das schon eine Weile gemacht hat oder sich insgesamt so ein bisschen mit Self-Care und Psychologie beschäftigt, dann hat man vielleicht auch schon eine Antenne dafür entwickelt, was für eine Energie im Raum ist. Wenn man das eben noch nicht so oft gemacht hat, dann fühlt man vielleicht die Energie nicht, aber sieht es dann an den Schultern, sieht vielleicht, dass das Gesicht irgendwie zusammengezogen ist. Bei den meisten von uns steht immer schon was im Gesicht, bevor wir das formulieren können. Und wenn ich mir da nicht sicher bin oder das mir einfach gar nicht eingefallen ist, quasi darauf mal zu achten, auf die Körpersprache des Gegenübers, wäre hier auch, glaube ich, wieder mein zweiter Tipp, einfach nachzufragen. So, wir haben über das und das gerade gesprochen, ich hätte einen Rat für dich, möchtest du den hören?
Ja.
Und dann aber auch zu akzeptieren, wenn das Gegenüber sagt, du Onkel Willi, gerade nicht.
Ja. Passt gerade nicht, ja.
Passt gerade nicht. Und das ist dann insbesondere für Onkel Willi, wenn der aus einer älteren Generation kommt, wahrscheinlich auch schwer auszuhalten, weil die das ja gar nicht gewohnt sind, dass ein junger Mensch sagt, danke, möchte ich gerade nicht deinen Rat. Und das ist dann natürlich die Arbeit, die Onkel Willi auf der Seite dann zu leisten hätte, zu sehen, okay, möchte er nicht, dann hake ich nicht nach.
Super. Wir sprechen ja in der nächsten, im zweiten Teil, also vielleicht markiert ihr euch das jetzt auch schon mal im Kalender oder aktiviert die Glocke, abonniert den Podcast. Sprechen wir auch noch über das Thema Care-Arbeit. Ich glaube, das wird auch noch mal ganz spannend, weil das natürlich auch eine riesige Rolle an Weihnachten spielt. Wie verteilen wir das fair? Können wir uns da auch irgendwie ein bisschen besser managen innerhalb der Familie? Um jetzt diesen Teil einmal abzuschließen, offene Frage an dich. Hast du noch irgendwas, was du mitgeben möchtest, den Zuhörenden, wo du sagst, das ist nochmal so mein kleines Mantra für euch für Weihnachten, damit ihr ein bisschen entspannter an die Feiertage gehen könnt.
Ja, ich glaube, das wäre wirklich euch mal eine halbe Stunde zu nehmen vor den Weihnachtstagen und für euch einmal zu überlegen, was ist mir eigentlich wichtig an Weihnachten, was möchte ich, was da passiert und was nicht und wie kann ich aktiv dafür sorgen, dass es passiert oder nicht. Ein weiterer Tipp wäre, wenn man eigentlich einen ganz guten Zugang zu seiner Familie hat, aber das immer mal wieder hochblubbert und Explosionsgespräche gibt an Weihnachten, das vorher tatsächlich in der Familiengruppe schon mal anzusprechen, so hey, wem ist eigentlich was wichtig dieses Jahr, damit man gar nicht in so Fettnäpfchen tritt, weil manchmal weiß man das ja gar nicht, dass der Mama irgendeine Weihnachtstradition super wichtig ist oder irgendjemand ist auf die Idee gekommen, dieses Jahr mal kein Kartoffelsalat und Würstchen, ich möchte gerne einen Braten mitbringen und findet das ganz toll. Mhm. Und für jemand anders wären aber Kartoffelsalat und Würstchen einfach ganz wichtig gewesen, weil es Tradition ist. Deswegen einfach ansprechen, wenn ihr so eine Familiengruppe habt, da reinschreiben, kann mal jeder von euch eine Sache sagen, die ihm ganz wichtig ist. Und wenn das dann quasi unterkommt, alle 7 Leute, die da zusammensitzen, haben ihre eine Sache bekommen, dann ist schon ganz viel Explosion runtergedeilt, weil das, also kann ich zumindest aus unserer Erfahrung sprechen, dass es eigentlich immer da hochplustert, wo quasi meine Mama, meine Schwester, meine Oma oder ich irgendwas nicht bekommen haben, was uns wichtig gewesen wäre.
Kartoffelsalat ist ein gutes Stichwort. Das ist jedes Jahr bei uns eine Diskussion. Kartoffelsalat mit Würstchen muss sein. Meine Mutter kann es nicht mehr sehen, möchte, dass wir was anderes essen. Mein Bruder sagt aber, nein, das ist Tradition. Vielleicht führen wir dieses Jahr das Gespräch mal ein bisschen rechtzeitiger, damit wir das dann geklärt haben. Mhm. Also an dieser Stelle vielen Dank für deine Zeit. Mhm. Wir sprechen uns dann ja schon bald wieder. Super. Und ansonsten wünsche ich euch schon mal weiterhin eine gute Vorweihnachtszeit. Hoffentlich möglichst stressfrei und dann bis in 2 Wochen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns abonniert oder eine Bewertung dalasst. Und ihr könnt uns übrigens auch sehr gerne eure Themenvorschläge schicken. Die E-Mail-Adresse dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Work Exposed ist ein Podcast von Xing. Hosts und Produktion Friederike Höhn und Lukas Bauer. Videoton und Schnitt Cream Studio GmbH und Podhouse Studio.